Ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen, ich bin von Beruf Lebensmitteltechnologin, also ich bin Laienpredigerin und ja, wie gesagt, ich bin mit Lutz verheiratet und wir haben zwei nun schon erwachsene Kinder. Und das ist auch gut so, denn dann sind wir zu viert und können Doppelkopf spielen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Kartenspiel kennt, man kann es nur zu viert spielen und das Tolle daran ist, dass man während des Spiels immer einen Partner findet und mit dem dann zusammenspielt. Und das heißt eben auch, dass man nie alleine verlieren kann. Und am meisten mag ich immer den Moment, wenn die ausgeteilten Karten dann noch so einem vor einem verdeckt liegen und man dann so eine nach der anderen auf die Hand nimmt. Und es gibt bei diesem Spiel natürlich gute Karten, wie die Herz 10, und nicht so gute Karten wie zum Beispiel die Pik 9 hier. Und der eigene Erfolg im Spiel hängt natürlich zu einem großen Teil dann immer davon ab, welche Karten man auf der Hand hat, welche Karten einem gegeben wurden. Und natürlich auch von der Spielkunst, wie geschickt man die Karten dann im Spiel ausspielt. Ich weiß nicht, ob es zu Zeiten des Paulus auch schon so etwas wie Kartenspiele gab und ob er daran gedacht hat, als er seinem jungen Freund Timotheus in seinem zweiten Brief in Vers 7 den folgenden Satz schrieb. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Gott gibt uns also etwas und etwas anderes gibt er uns nicht. Wie bei einem Kartenspiel werden uns für unser Leben bestimmte Gaben gegeben. Und dann liegt es an uns, was wir daraus machen, ob wir diese Karten siegreich ausspielen. Paulus möchte Timotheus hier ermahnen und ermutigen. Paulus selbst steht am Ende seines Lebens und damit auch am Ende seines Auftrags für Gott. Und er möchte Timotheus, seinen langjährigen und treuen Mitarbeiter, an all die Wahrheiten erinnern, die er ihn einst gelehrt hat. Und er erinnert ihn an seine Ressourcen. Timotheus hat von Gott besondere Gaben erhalten, um seinen Auftrag als Evangelist und Gemeindevorsteher trotz seines jugendlichen Alters zu erfüllen. Das geschah, als Paulus ihm segnend die Hände auflegte, wie es im Vers davor heißt. Und dann wechselt Paulus ins Wir und sichert damit dem Timotheus und auch uns allen zu, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Dieser Satz ist sehr kurz, aber so intensiv, dass es sich lohnt, ihn mal Wort für Wort auseinanderzunehmen. Das habe ich in meiner Vorbereitung getan und dabei so viel darin entdeckt, dass aus diesem einen Satz eine dreiteilige Predigtreihe entstanden ist. Den ersten Teil hört ihr heute und die beiden weiteren Teile dann Anfang Juni und im November. Die großen Abstände dazwischen, die haben terminliche Gründe, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht, denn so kann man ja auch ganz gut rausfinden, ob meine Predigt so eindrücklich war, dass ihr euch später noch daran erinnert. Und ihr könnt die Predigt ja auch auf der Internetseite von eurer Gemeinde nochmal nachhören oder wenn ihr einen Teil verpasst habt, euch auch wieder quasi auffrischen, wenn dann der nächste Teil kommt. Doch nun zurück zu dem zugegeben sehr kurzen Predigttext. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das erste Wort, das dabei ins Auge fällt, ist Gott. Gott ist hier der Handelnde. Er ist es, der die Karten austeilt, um in der Analogie des Kartenspiels zu bleiben. Damit wird klar, dass wir das, was Gott gibt, nicht aus uns selbst heraus haben. Wir müssen es von Gott bekommen. Wir können Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung, manchmal wird ja auch Besonnenheit übersetzt, nicht aus uns selbst heraus produzieren. Es ist sehr wichtig, diese Botschaft im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns gleich den einzelnen Gaben Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung zuwenden werden. Das nächste Wort, das ins Auge fällt, ist das Wort Geist. Genau genommen taucht es sogar viermal in diesem Satz auf, denn es geht um den Geist der Furcht und ebenso um den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Selbstbeherrschung. Aber es geht hier um zwei verschiedene Geister. Der Geist der Furcht kommt nicht von Gott. Das sagt der Vers selbst ja schon. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Untermauert wird diese Aussage von Jesus selbst, der in Johannes 16, Vers 33 sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung hingegen kommt von Gott. Das sagt ja unser Vers. Und mit diesem Geist ist eben der Heilige Geist gemeint, der Geist Gottes. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Weg frei gemacht, damit der Heilige Geist in die Herzen der Menschen kommen kann, die an ihn glauben. Jeder Mensch, der sich darüber im Klaren ist, dass er aus sich heraus nicht vor Gott bestehen kann, sondern Jesus braucht, um erlöst zu werden, empfängt den Heiligen Geist. Dieser Prozess aus Sündenerkenntnis, Umkehr und persönlicher Annahme von Jesus Christus wird als Bekehrung bezeichnet und damit findet im Inneren des Menschen ein Herrschaftswechsel statt. Jesus Christus lebt nun durch den Heiligen Geist in uns und rüstet uns aus, ein Leben im Gottes Sinne zu führen. Und damit das gelingt, gibt uns der Heilige Geist viele Gaben. In Galater 5, Vers 22 werden viele dieser sogenannten Früchte des Geistes aufgezählt. Und auch Liebe und Selbstbeherrschung werden dort wieder erwähnt. Doch nun zurück zu unserem Predigttext. Den ersten Teil der Aussage überliest man sehr leicht, weil man sich so über Gottes Gaben freut. Aber zunächst steht da ja: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Ich habe eben schon erklärt, dass damit nicht der Geist Gottes gemeint ist, sondern dass die Furcht, man kann natürlich auch Angst sagen, eben ein Teil dieser gefallenen Welt ist. Seit dem Sündenfall im Paradies gibt es Angst und Furcht in dieser Welt. Aber sie kommt niemals von Gott. Wenn wir mit einer Bedrohung konfrontiert sind, kommt die Angst ganz automatisch. Ein herannahendes Auto beim Überqueren einer Straße lässt uns ängstlich zurückspringen und das Herz klopft häufig. Und diese Angst in echten Bedrohungen ist dann ja auch gut und manchmal sogar lebensrettend. Aber es gibt eben auch viele Situationen, die uns eher diffus ängstigen. Natürlich gehören dazu die Probleme dieser Welt, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine mit all seinen negativen Auswirkungen, auch die vielen Preissteigerungen, die Inflation, die Klimaveränderungen, dessen Auswirkungen wir ja auch jetzt schon bei uns sehen können. Und dazu kommen natürlich auch die persönlichen Ängste und Sorgen, zum Beispiel um die eigene Gesundheit, um das Wohl der Familie oder um Anforderungen, die an uns gestellt werden. Bei all diesen Themen kommt es zunächst völlig natürlich vor, dass wir mit Angst und Sorge reagieren. Beides scheint so ganz selbstverständlich ein Teil in uns zu sein. Aber diese uns so natürlich erscheinende Reaktion kommt aus unserer sündigen Natur heraus und nicht von Gott. Gott wünscht sich seit jeher, dass wir ihm völlig vertrauen. Aber spätestens seit dem Sündenfall im Paradies ist klar, dass der Teufel uns an diesem Punkt sehr gut packen und von Gott wegbringen kann. Das Volk Israel ist hier ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir im 4. Mose 13 lesen können. Nach dem Auszug aus Ägypten unter Moses Führung kam das Volk nach 2 Jahren an der Grenze zu Kanaan an, dem gelobten Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Es wurden 12 Kundschafter ausgeschickt, die das Land 40 Tage lang erkundeten. Bei ihrer Rückkehr schilderten sie den Reichtum des Landes in leuchtenden Farben. Es sei wirklich das gelobte Land. Doch die derzeitigen Bewohner des Landes seien quasi unbesiegbar. Es ist von mächtigen Völkern, gewaltigen Festungen und riesenhaften Kriegern die Rede. Keine Chance, das gelobte Land einzunehmen. So lautet die Botschaft der Kundschafter an das Volk. Was ist hier passiert? Gott hat den Israeliten dieses Land doch versprochen und die Kundschafter konnten für den ersten Teil des Versprechens, nämlich dass in dem Land Milch und Honig fließen, ja sogar Bestätigung finden. Nun, die meisten der Kundschafter hatten sich auf ihren eigenen Verstand verlassen. Sie sahen die militärische Stärke ihrer Gegner und haben realistisch eingeschätzt, dass das Volk Israel dem nicht viel entgegenzusetzen hat. Soweit stimmt die Einschätzung der Kundschafter ja vermutlich auch. Doch mit dieser Einschätzung kam die Angst, das mächtige Werkzeug des Teufels. Plötzlich wurden die Probleme immer größer. Der Bericht ging in die Übertreibung. Die Einwohner wurden zu Riesen und sie selbst sahen sich als mini-kleine Heuschrecken dagegen. Nur 2 der Kundschafter konnten ihr Gottvertrauen gegen die Angst verteidigen. Kaleb und Josua, die ja ebenfalls dem Gegner in die Augen geschaut hatten, verließen sich nicht auf ihren eigenen Verstand, sondern auf Gott. Ihr braucht euch nicht vor den Gegnern zu fürchten, denn der Herr ist auf unserer Seite, riefen sie und versuchten so, den Blick des Volkes wieder auf ihren wunderbaren Gott zu richten. Aber vergebens, das Volk ließ sich von seiner Angst überwältigen. Ich glaube, dass das uns in unserem Leben auch häufiger passiert, so wie dem Volk Israel. Wir betrachten eine schwierige Situation und suchen nach einer Lösung. Das ist ja auch erstmal okay, schließlich hat Gott uns ja auch einen Verstand gegeben. Aber dann müssen wir aufpassen. Wenn wir keine Lösung finden, dann kann sich die Sache verselbstständigen. Denn nun kommt häufig die Angst. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber, wie ja schon der Volksmund sagt. Durch die Angst engt sich unser Blick ein. Und dadurch haben wir häufig keine Sicht auf Gott mehr. Wir rechnen nicht mehr mit seiner Hilfe und fühlen uns zunehmend ohnmächtig. Und das wiederum verstärkt die Angst. Das ist ein Teufelskreis im wörtlichen Sinne. Das konnte man bei den 10 Kundschaftern beobachten. Und wie hat Gott hier reagiert? Er ist verletzt und sehr zornig. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht, ruft Gott in 4. Mose 14, Vers 11 aus. Angst, so natürlich und verständlich sie uns auch erscheint, ist immer auch Misstrauen gegen Gott. Im Alten Testament hat diese Angst des Volkes sehr ernsthafte Konsequenzen. Anstatt nun das gelobte Land einnehmen zu können, muss diese Generation noch einmal fast 40 Jahre durch die Wüste ziehen und dort sterben. Und erst ihre Kinder werden schließlich das gelobte Land einnehmen. Das ist krass, oder? Wenn ich daran denke, wie oft ich schon mit Sorgen wachgelegen habe und vor lauter Angst nicht mehr den Blick auf Gott hatte, da bin ich heilfroh, dass ich nicht zu Zeiten des Alten Testaments lebe, sondern dass ich zu Jesus gehöre. Denn Jesus kennt mich und alle schwachen und sündigen Menschen, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihm ist klar, dass wir aus uns heraus nicht völlig vertrauen können. Das zeigt ja die ganze Menschheitsgeschichte. Auch deshalb ist Jesus ja gekommen, um uns zu erlösen. Er will uns auch von unserer Angst, auch von unserem eingeengten Blick auf unsere eigene Hilflosigkeit, auf unsere Ohnmacht erlösen. Und er kann das. Denn Jesus ist stärker als alle Angst. Er hat die Welt, den Tod und den Teufel mit seiner Auferstehung überwunden. Halleluja. Und so kann Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus kraftvoll ermutigen. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Angst. Wenn die Angst kommt, dann weißt du, Timotheus, dass sie nicht von Gott, sondern vom Gegenspieler Gottes kommt. Und dann weißt du auch, dass Jesus stärker ist und du mit ihm zusammen diese Angst überwinden kannst. Welch kraftvolle Zusage. Und es geht noch weiter, mindestens genauso gut. Denn nun greift Paulus 3 Gaben des Heiligen Geistes heraus, die er für Timotheus und seinen Dienst besonders wichtig findet. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Wozu brauchen wir Kraft? Abgesehen von der Lebenskraft ganz allgemein, die alle biologischen Prozesse meint, die uns am Leben erhalten, nennt uns die Bibel einige Beispiele, für die wir ganz besonders die Kraft Gottes brauchen. Und sie nennt auch einige Bereiche nicht. Und mit denen möchte ich anfangen, um einigen Missverständnissen vorzubeugen. Das erste Missverständnis. Gott gibt uns keine Kraft, damit wir noch mehr Leistung bringen können, um deshalb noch mehr von Gott geliebt zu werden. Gott liebt uns, ganz egal, ob wir viel oder wenig leisten. Er liebt uns ohne Bedingungen. Das hat er durch Jesu Tod eindeutig bewiesen. So heißt es im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 12. Gott gab uns klar zu erkennen, dass seine Verheißungen ausschließlich auf seinem Willen, seiner Gnade beruhen und nicht von den Leistungen des Menschen abhängig sind. Theoretisch ist uns das wohl klar, denke ich. Aber dennoch erlebe ich zumindest bei mir immer wieder unbewusste Verhaltensweisen in diese Richtung. Wenn ich meine To-Do-Liste geschafft habe oder wenn ich eine gute Arbeit abliefere, dann fühle ich mich gut und irgendwie diffus auch geliebt oder wertvoll. Wenn mir aber Dinge misslingen oder ich im Vergleich zu anderen weniger leiste, dann fällt es mir schon schwerer, mich uneingeschränkt geliebt und wertvoll zu fühlen. Das Leistungsprinzip ist gerade in unserer westlichen Kultur ja tief verankert und der Zusammenhang zwischen Leistung und Wert, glaube ich, steckt in jedem von uns ein bisschen drin. Und da ist der Glaube an Gottes Liebe ganz ohne Leistungskomponenten ein echter Paradigmenwechsel und nebenbei bemerkt, glaube ich, auch ziemlich einzigartig in den ganzen Religionen. Also, wir bekommen den Geist der Kraft auf keinen Fall dafür, dass wir mehr für Gott leisten können, um mehr von ihm geliebt zu werden. Ein zweites Missverständnis. Der göttliche Geist der Kraft ist auch kein Freibrief dafür, sich wie Superman zu fühlen und zu verhalten. Es ist kein Freibrief dafür, über seine eigenen Grenzen zu gehen. Gott kennt ja unsere Begrenzungen, er hat uns ja geschaffen. Er weiß, dass wir Nahrung, Schlaf und Bewegung brauchen und Erholung und Entspannung. Deshalb hat er uns ja im dritten Gebot auch ans Herz gelegt, den Feiertag zu heiligen und einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten, sondern auszuruhen. Wir können nicht den ganzen Sonntag durchpowern und montags dann die übernatürliche Kraft Gottes erwarten. Wir sind verantwortlich für uns selbst, für unsere körperliche und seelische Gesundheit, soweit das in unserer Macht steht. Auch im Alter schwinden unsere natürlichen Kräfte und die Leistungsgrenzen werden enger. Ich kann mir vorstellen, dass das zu einem der schmerzlichsten Entwicklungsprozesse unseres Lebens gehört, gerade weil man ja weiß, was man früher alles leisten konnte. Und dennoch gilt, dass Gott mit dieser Zusage seiner übernatürlichen Kraft normalerweise nicht die biologischen Alterungsprozesse des Lebens für ungültig erklärt. Nach diesen zwei Beispielen, wofür man den Geist der Kraft nicht erwarten kann, möchte ich nun zu den biblischen Beispielen kommen, wozu Gott einem diese übernatürliche Kraft schenkt. Wir bekommen Unterstützung durch Gottes Kraft, um seinen Auftrag auszuführen, um seine vorbereiteten Werke zu tun. Wenn wir einsehen, dass es ohne Gottes Kraft nicht geht. Und dann können wir sogar über unsere eigenen natürlichen Grenzen gehen. Paulus hat das erlebt. Er wollte es auch mal alleine schaffen. Er hat sich ganz für Gottes Sache, das Evangelium zu verbreiten, eingesetzt. Aber eine nicht näher beschriebene körperliche Einschränkung behinderte ihn. Er flehte Gott intensiv an, diese Behinderung von ihm zu nehmen, damit er noch mehr für Gott bewirken könne. Aber Gott antwortet im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da versteht Paulus, dass ihm nichts Besseres passieren kann, als schwach zu sein. Denn dann, nur dann, wirkt Gott in seiner großen Kraft. Am eigenen Nullpunkt zu sein, ist keine schlechte Situation, denn dann kann Gott eingreifen. Und so sagt Paulus im nächsten Satz, dann will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Es gilt also, schwach zu sein und sich auf Gottes Kraft verlassen zu müssen, bewirkt mehr, als selbst stark zu sein. Paulus hat noch eine weitere Erfahrung mit Gottes Kraft gemacht. Auf seinen Missionsreisen hat er viel mitgemacht und nicht immer waren die Umstände günstig für ihn. So trieb er zum Beispiel mal 14 Tage lang in Seenot auf einem manövrierunfähigen Schiff im Sturm und er war ja auch lange Zeiten im Gefängnis. Und doch kann er in seinem Brief an die Philipper im Kapitel 4, Vers 12 und 13 sagen, mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Gott gibt seinen Kindern also die Kraft, ungünstige Umstände zu ertragen. Ich gebe ehrlich zu, dass ich es noch lieber habe, wenn Gott meine ungünstigen Umstände ändert. Ich denke, wir alle beten zuerst für eine Veränderung, für bessere Umstände, zum Beispiel für die Heilung von einer Krankheit, für eine bessere Arbeitsstelle, für die Klärung in einem Konflikt. Aber gar nicht so selten ändert Gott die Umstände nicht, warum auch immer. Wir haben kein Recht auf ein Handeln Gottes nach unseren Wünschen. Und die alte Frage, warum lässt Gott das zu, führt meiner Erfahrung nach nicht weiter. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Gott mir immer wieder die Kraft gibt, ungünstige Umstände zu ertragen und anzunehmen. Und es geht ja nicht nur um das Ertragen, sondern vor allem auch darum, Gott in widrigen Situationen treu zu bleiben. Weiter auf Gottes Eingreifen zu vertrauen, auch wenn eine Situation ausweglos erscheint. Keine eigenen Abkürzungen zu gehen, wenn es zum Beispiel finanziell eng wird und so eine kleine Unwahrheit in der Steuererklärung lockt. In Konflikten der Versuchung der Manipulation und der Lästerei zu widerstehen und den kräftezehrenden Weg der Vergebung zu gehen. Es gibt so viele Beispiele in unserem Leben, wo wir in der Gefahr stehen, Wege und Abkürzungen zu gehen, die Gott so nicht will. Aber er gibt uns die Kraft, diesen Versuchungen zu widerstehen und lässt so unseren Glauben reifen. So würde ich heute sagen, Gott ändert nicht immer die Umstände, aber mich in den Umständen. Wie nun erhalte ich diese Kraft Gottes? Das ist ja nun die entscheidende Frage. Eine tiefgreifende Antwort auf diese Frage möchte ich euch am Ende dieser kleinen Predigtreihe geben. Und mir ist bewusst, dass ich damit einen sehr langen Spannungsbogen bis November setze. Und deshalb soll es heute schon eine Vorab-Antwort geben für alle, die dringend diesen Geist der Kraft in einer herausfordernden Situation brauchen. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Heilige Geist, und dazu gehört ja der Geist der Kraft, fließen kann, ist sicher, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Also zu beten, in seinem Wort zu lesen und seine inneren Antennen auf Gott auszurichten. Nun beten wir ja fast von selber in herausfordernden Situationen und bitten Gott um Hilfe. Not lehrt beten, heißt ein Sprichwort, und ich denke, jeder kennt das. Doch es gibt einen Unterschied, wie ich bete. Glaube ich wirklich, dass Gott mir Kraft gibt, wenn ich ihn darum bitte? Jesus erklärt seinen Jüngern in Matthäus 17, Vers 20, dass sie Gottes Wirken nicht erleben, weil sie nicht genug vertrauen. Der mangelnde Glaube ist das Problem. Bete ich also, Herr, bitte gib mir Kraft? Oder bete ich, danke, Herr, dass du mir die nötige Kraft geben wirst? Spürt ihr den Unterschied? Es ist nur eine Formulierung, denkt man im ersten Moment, aber dahinter steht eine ganz andere Haltung. Wenn ich jetzt schon ehrlich für das danken kann, was Gott mir erst noch geben wird, dann glaube ich Gottes Zusicherung. Dann erwarte ich seine Kraft regelrecht und verlasse mich drauf. Und so gebe ich dem Heiligen Geist Raum, um zu fließen und zu wirken. Dabei hat es oft mehr Nachdrücklichkeit, wenn ich das laut ausspreche, weil dann ist es wie ein Bekenntnis. Und ein Bekenntnis kann man naturgemäß nicht nur denken, das muss man sprechen. Gott hat mir einen Geist der Kraft gegeben, kann ich laut sagen, wenn mich eine Situation ängstigt und verzagen lässt. Dann bekenne ich, dass ich Gottes Wort in dieser Situation vertraue und dann macht sich der Heilige Geist ans Werk. Eine weitere Voraussetzung, damit Gottes Kraft gerade in ungünstigen Umständen fließen kann, sehen wir bei Jesus selbst, als er im Garten Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung betet. Er leidet Todesängste, er will das Kommende nicht und kann doch am Ende seines Gebetes sagen, dein Wille geschehe. Und da erschien ein Engel und gab ihm neue Kraft, wie es in Lukas 22, Vers 41 heißt. Ich nenne das meinen Willen in Gottes Willen legen. Wenn ich ungünstige Umstände im Vertrauen auf Gottes Weg akzeptieren kann, dann spare ich mir nicht nur die vergeudete Energie des dagegen Ankämpfens, sondern ich vertraue mein Schicksal Gott an. Ich erkenne an, dass Gott es besser weiß als ich und ich vertraue ihm, dass er es gut machen wird, ebenso wie Gott gut definiert. Und dann kann der Heilige Geist fließen, ich kann übernatürlichen Frieden empfinden und ich werde gestärkt, allem gewachsen zu sein. Denn das hat Gott uns gegeben, den Geist der Kraft und nicht den Geist der Furcht. In diesem Bewusstsein und mit dieser inneren Haltung dürfen wir durchs Leben gehen. Amen.